Hier verstecken sich so enorme Reichtümer, dass niemand wird Nein sagen können. Wenn die Party dann aber vorbei ist, wenn die Adern geschröpft oder die Rohstoffpreise gefallen sind, stehen nicht sie in einer vollbesetzten Kantine und schwurbeln von schlechten Zeiten. Für die Drecksarbeit sind ihre Personaler zuständig. Sie selbst sind da längst wieder weg, weit weg von verseuchten Flussläufen und kontaminierter Erde, von arbeitslosen Bergmännern, die Steinstaub, Asbest und Dieseldämpfe eingeatmet haben und erwartungsgemäß einen frühen Tod sterben. Die Konzernbosse und Risikokapitalgeber sind da bereits unterwegs zu neuen Ufern, zu neuen Bergen, unter neuen Firmennamen. Mit neuen Vorstandsmitgliedern und einem frischen Bündel Geld, mit dem sie den Politikern vor der Nase herumwedeln, werden sie abermals als Helden begrüßt. Als diejenigen, die dem Hinterland zu unverhofftem Aufschwung verhelfen, Arbeitsplätze schaffen und Zukunftsperspektiven eröffnen. Es ist Nacht und deutlich unter 0 Grad, obwohl es schon Mitte Mai ist. Die Gräser knistern frostig, als er durch den Wald stapft, um ein paar hundert Meter stromaufwärts ans Ufer des Njokaure Becken zu kommen, an jenen Flusslauf, der an der stillgelegten Gaskasgrube vorüberfließt, am Loch, wie sie hier in der Gegend sagen. Wie eine verlassene Alpensiedlung ragen im hellen Mondlicht vor ihm Gebäude und graue Bergehalden auf. Von seinem Standort aus kann er das Loch zwar nicht sehen, aber das ist auch gar nicht sein Ziel. Ein Hauch Nervosität macht sich in ihm breit, aber er ist kein Frischling. Er weiß genau, was er tut, will nur erst ganz kurz Luft holen. Er streift sich den Rucksack von den Schultern, klappt seinen Hocker auf und kramt eine Thermoskanne hervor. Nach 2 Bechern ist er wieder bei Kräften. Sein Puls ist ruhig, die Luft ist klar. Er zieht sein Kanu unter der Fichte hervor, wo es seit dem vergangenen Jahr gelegen hat. Allzu viele Ausflüge sind es nicht geworden. Tatsächlich nur ein einziger. Er sucht die Unterseite nach Schäden ab, zieht das Kanu bis runter ans Wasser und muss es dort an einem Baum festzurren, bis er wieder zu Atem kommt. Das Wasser gluckert gegen die Außenhaut, als er sich mit dem Paddel abstößt. Jetzt kann er sich einfach sachte ein paar hundert Meter in Richtung Brücke treiben lassen. Die Brücke über den Wasserlauf gab es hier angeblich schon im 18. Jahrhundert. Als irgendwann Ende der 1940er Jahre die Förderarbeiten begannen, bekam die Brücke ihr heutiges Erscheinungsbild. Mit Eisenträgern verstärkt, damit sie den vollbeladenen Waggons standhielt, die das Erz runter zur Küste transportierten. Von unten sieht er noch den alten Steinbogen, perfekt proportionierte Granitblöcke aus einer Zeit, als Ästhetik noch einen Wert hatte. Er schiebt das Paddel ins Wasser und bremst. Vorsichtig. Um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, hängt er seinen Rucksack über einen rostigen Eisenring und sichert ihn zusätzlich mit ein paar Schlingen Draht. 12 Kilo sollte der wohl halten, bestimmt sogar 1200. Heutzutage wissen selbst 10-jährige Nachwuchsgangster, wie man eine Bombe baut. Allerdings dürften sie nur unzureichend über die Wirkkraft im Verhältnis zur Menge Bescheid wissen. Die Reichweite 1 Gramm Sprengstoff beträgt 20 Meter. Dass er seinen Sprengsatz weit überdimensioniert hat, ist der offenen Landschaft geschuldet. Die Sprengkraft wirkt innerhalb eines Raums, in einem Fahrzeug oder auf anderen geschlossenen Flächen effizienter, und er will sicherstellen, dass die Brücke auch wirklich in die Luft fliegt. Er wünschte, er könnte ein Stück entfernt stehen bleiben und zusehen, aber das hat er sich schon aus dem Kopf geschlagen. Im Grunde spielt es keine Rolle, ob er mit drauf geht oder nicht. Er hat sein Leben bald ausgelebt. Allerdings gibt es noch ein paar To-Dos, bevor er ins himmlische Licht blicken will. Er hebt die Armbanduhr vor die Stirnlampe. 3:20. Er zieht das Paddel ein paar Mal durchs Wasser, um Fahrt aufzunehmen, ehe er sich abermals vom 2 Grad kalten Frühlingswasser mitziehen lässt, bis die Brücke hinter ihm außer Sicht ist. Auch diesmal versteckt er das Kanu unter einem Baum. Er denkt sich noch, dass ein paar Fichtenzweige zur Abdeckung nicht schaden könnten, aber er kann nicht mehr. Auf dem letzten Stück zum Auto muss er mehrmals stehen bleiben. Diesmal pfeift es nicht, wenn er atmet. Dazu reicht es nicht mehr. Kühle Laken an verschwitzter Haut, die Tageszeitung und noch ein Kaffee. Er klopft die Kissen in seinem Rücken auf und greift zu seinem Prepaid-Telefon. 4:15 ist eine gute Zeit für die Bewohnerinnen